リオトークス。Tja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, das ist die neue Ausgabe von Radio Tux. Diesmal etwas wieder ein bisschen durcheinander, weil ja nicht nur Radio Tux umzieht, sondern ich selber auch und ich das Ganze diesmal auf dem Laptop aufnehmen muss und naja, die Qualität ist dann nicht so besonders, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Radio Tux Ausgabe Februar, die erste Ausgabe in diesem Jahr und ihr habt vielleicht mitbekommen, wir brauchen dringend Hilfe. Und zwar Hilfe immer noch in allen Bereichen. Sei es nun für die Website, sei es nur im Moderationsbereich, im Bereich von Sprechen, von Beiträgen und natürlich auch ganz, ganz wichtig beim Schreiben von Beiträgen. Und wir suchen auch Leute, die zu speziellen Events hingehen und ja, von dort berichten würden. Also falls ihr Lust habt, meldet euch einfach bei mir oder tragt euch in die Mailinglisten ein, die ja seit einigen Tagen verfügbar sind, wie zum Beispiel die Discuss-Mailingliste, wo alle Belange von Radio Tux Alpha besprochen werden können. Das ist einfach eine öffentliche Mailingliste. Oder ihr tragt euch einfach in den neuen Newsletter ein, der dann immer vor einer Radiosendung euch informiert, was euch dort erwartet. Ja. Was erwartet euch denn in dieser Sendung? In dieser Sendung haben wir unter anderem einen Beitrag zum Tool Beep. Der eine oder andere wird es kennen. Wenn nicht, könnt ihr aufmerksam zuhören. Und wir haben ein Interview mit HP. Und zu guter Letzt stellen wir euch noch kurz SingsOS 4.0 vor. Also, wie gesagt, der eine oder andere kennt es vielleicht schon, das Tool Beep. Nicht, hört einfach aufmerksam zu. Und das ist auch der erste Beitrag in dieser Sendung.
Ein Beitrag zum Programm Beep. Habt ihr euch auch schon einmal ein Sales-Skript programmiert, was viel zu tun hatte und somit sehr lange lief? Wer schon einmal KDE-Sets kompiliert hat oder seine CDs mit Shell-Skripten brennt, weiß, wovon die Rede ist. Natürlich, bei solch langwierigen Aktionen nicht neben dem Bildschirm sitzen zu bleiben, um den Vorgang gespannt zu beobachten, sondern eventuell wird man die Zeit nutzen wollen, um in einem Buch zu lesen und den Bildschirm auszuschalten, während der Computer arbeitet. Deshalb möchte ich euch heute ein kleines Tool vorstellen, welches euch akustisch darüber informiert, dass der Computer seine Aufgaben beendet hat. Es heißt Beep und sein Name ist Programm, denn genau das ist die Aufgabe dieses kleinen Helfers. Standardmäßig wird ein 440-Hertz-Piepton über den PC-Speaker ausgegeben. Dies entspricht genau der Note A. Die Tonausgabe an sich erfolgt über IOCTL-Systemruf in den Linux-Kernel auf einem der beiden Konsolengeräte, DevTTY0 bzw. DevVC0. Jetzt sagt ihr vielleicht, mit dem FO-Befehl geht das auch. Beep kann aber noch viel mehr. Es spielt Tonsequenzen in beliebiger Höhe, wenn man es mit dem Parameter -S aufruft und eine Frequenz im Bereich zwischen 20 und 20.000 Hertz angibt. Mit der Option -L lässt sich die jeweilige Tonlänge exakt in Millisekunden festlegen. Genauer geht es also kaum noch. Einen neuen Ton beginnt man mit der Option -N. Jeder einzelne Ton kann mehrmals wiederholt werden, wenn man ihn um den Parameter -R gefolgt von der Anzahl an Wiederholungen ergänzt. Die Voreinstellung ist natürlich, jeden Ton nur einmal abzuspielen. Das Programm besitzt auch einen Modus, in dem es von der Standardeingabe lesen und mit Option -C nach jedem Zeichen oder mit der Option -S nach jeder einzelnen Zeile einen Piepton ausgeben kann. Die gelesenen Daten landen unverändert wieder auf der Standardausgabe. So kann man zum Beispiel seine Logdateien überwachen und sich über jede neu hinzukommende Zeile mit einem Piepton entsprechender Frequenz benachrichtigen lassen. Dies kann mit folgendem Befehl realisiert werden. tail-f-n0/war/log/syslog/pipe-beep-s. Es gibt bestimmt noch tausend andere Anwendungsmöglichkeiten für Beep. So könnt ihr zum Beispiel euer Lieblingslied in einem Shell-Skript verpacken und über den PC-Speaker trällern lassen. An dieser Stelle ist eure Kreativität gefragt. Für den Fall, dass das Programm unerwartet stumm bleiben sollte, habe ich noch einen kleinen Tipp. Die ausführbare Datei Beep ist mit einem Set-User-ID-Bit auf den Root-Nutzer, also den Administrator, versehen. Um auf die Konsole schreiben zu dürfen, Damit nicht jeder auf eurem Rechner wild herumpiepsen kann, gehört die ausführbare Datei /user/bin/beep der Gruppe Audio und ist ausschließlich durch Mitglieder dieser Gruppe ausführbar, so zumindest unter Debian Linux. Ihr müsst eurem Nutzer also die Ausführungsrechte für diese Datei einräumen. Entweder gebt ihr mit dem chmod /rx/bin/beep allen Nutzern das Recht, beliebige Töne auf eurem Computer auszugeben, oder ihr nehmt euren Nutzer als Mitglied in die Gruppe der berechtigten auf Soundnutzer ZB Audio auf, was ich persönlich für die bessere und nervenschonendere Variante halte. Wenn ihr Gefallen an dem kleinen Programm von Jonathan Nightingale gefunden habt, könnt ihr es von http://jonath.com/beep als RPM, Debian Packet oder auch als Quellcode-Archiv herunterladen, falls es nicht bereits als Paket für eure Lieblingsdistribution zur Verfügung steht. Dieser Beitrag wurde geschrieben von Daniel Porthey und gesprochen von Boris Noll.
Ja, vielen Dank Daniel. Und genau wie Daniel könnt ihr das auch machen. Wenn ihr zum Beispiel nicht, ihr könnt zum Beispiel einfach euer Lieblingstool vorstellen. Und wenn ihr nicht dauernd bei Radio Tux mitmachen wollt, könnt ihr euch zum Beispiel auch auf die Mailingliste für freie Redakteure draufschreiben. Und ja, jedes Mal, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu machen, sagt ihr einfach, hallo, hier bin ich, ich möchte, ich habe eine Idee, ich will. Und ja, dann werden wir sicher sagen, klar, gerne, komm zu uns, gib, sag und ja. Und dann seid ihr einfach auch mal im Radio. Also, wir würden uns sehr freuen, falls ihr einfach Lust habt, irgendwas zu machen. Meldet euch einfach, geht einfach auf www.radiotux.de, tragt euch eine oder mehrere der Mailinglisten ein und oder mailt mir einfach. Das ist auch ganz, ganz einfach. Und ich gucke dann einfach, was könnt ihr machen oder auch nicht. Genau. Sonst brauchen wir natürlich auch noch immer fähige HTML und PHP-Programmierer. Also wenn ihr sowas einfach könnt, könnt ihr auch einfach zu uns kommen und wir hätten da sicher das ein oder andere Projekt, was einfach mal gemacht werden muss. So, jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, und zwar zum Thema Computer, zum Thema Laptops, zum Thema Handhelds, und zwar das alles von der Marke HP. Das Interview ist schon eine Weile her, aber ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten und ja, wir spielen es jetzt einfach mal ab. Und ich werde in der Zeit einfach mal ein bisschen aufräumen hier. Also in meiner neuen Bude sieht es noch ein bisschen ziemlich chaotisch aus.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin der Technical Marketing Manager für Linux bei HP in der EMEA-Region, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Meine Aufgabe ist ganz einfach in der Marketingabteilung dafür zu sorgen, dass Linux dementsprechend technisch entsprechend kommuniziert wird. Ich arbeite mit der Open Source Community zusammen, bin also der Einstiegspunkt für diverse Open Source Projekte, wenn es darum geht, Kontakt zu HP aufzunehmen, wie wir jetzt auch hier zum Beispiel für KDE, wo wir dann also auch Sponsorship für solche Events wie jetzt hier die Academy übernehmen.
Wo hat denn HP auf dem Sektor Linux Produkte? Was bietet ihr da an? Ja, wo geht die Strategie von HP Richtung Linux?
Also die Strategie bei HP, was das Thema Linux angeht, ist, wir gehen nicht hin und erzählen allen, dass das Linux grundsätzlich überall einzusetzen ist, sondern wir bieten unseren Kunden eben eine Auswahl an. Das heißt, wir haben eine 3-Betriebssystem-Strategie, die sich aus Linux, HPOX und Windows zusammensetzt und dementsprechend, was unsere Kunden dann bevorzugen oder wo es für ihre Bedürfnisse am besten passt, können sie dann eben auswählen, welche Plattform sie wünschen, und dementsprechend werden aber auch alle diese drei Plattformen gleichwertig unterstützt. Also Linux ist bei HP vollwertiges Betriebssystem. Von der Unterstützung für die Hardware-Produkte geht es vom Drucker über PDAs, die wir zwar nicht supporten, aber dementsprechend die Entwicklung da vorantreiben, über Desktop-Systeme bis hin zu den großen Servern mit bis zu 128 CPUs.
Wo macht denn Linux Ihrer Meinung nach Sinn?
Also derzeit sehen wir die meisten Einsatzgebiete bei den kleineren Servern bis 2 oder auch teilweise 4 CPUs. Kunden, die derzeit auf Linux migrieren, kommen meistens aus dem proprietären Unix-Umfeld und migrieren dann eben auf Linux, um hier eine Kostenersparnis zu haben. Des Weiteren sehen wir das noch in den Emerging Markets, wo ganz einfach andere Applikationsprofile existieren, dass hier also verstärkt auch auf dem Desktop eingesetzt werden, Ich denke mal, das prominente Beispiel ist hier in Spanien, also Extremadura, mit ihren 80.000 Desktops, die hier so ein ziemlich großes Rollout gemacht haben. Aber hauptsächlich im Moment ist es nach wie vor noch im Serverbereich und da so in dem im Midrange-Bereich. Also wir haben Kunden, die auch Linux auf größeren Systemen einsetzen, bis derzeit 16 CPUs oder auch teilweise 32 CPUs, aber das ist eher noch die Ausnahme. Also im Moment meistens Infrastrukturdienste, Datenbanken, diese Applikationen.
Was ist im Embedded-Bereich oder auf Handhelds auch?
Also wie gesagt, die Entwicklung von Linux auf dem Handheld, also HP hat die Entwicklung ja vorangetrieben. Also der iPad war der erste kommerzielle PDA, der mit Linux verfügbar war. Auf handhelds.org, das ist ein Portal, das wir sponsern und auch unsere Arbeit quasi veröffentlichen, finden sich dann auch die dementsprechende Distribution, die auf Debian basiert und dann dementsprechend angepasst wurde an den iPad, inklusive der grafischen Oberflächen für den iPad. Und wir treiben da die Entwicklung voran. Also derzeit ist nicht geplant, ein Produkt draus zu machen, das wir verkaufen. Aber das ist natürlich Stand heute, was da in 2, 3 Jahren passiert, kann man heute schlecht sagen, wie sich der Markt halt entwickelt. Wir haben Partner, die kommerzielle Applikationen darauf entwickeln, diese auch vertreiben. Also zum Beispiel für ein Krankenhaus, der Dienstleister, der hat eine Lösung für Ärzte darauf entwickelt, dass sie sich Röntgenbilder angucken können. Also wir treiben die Entwicklung voran, vermarkten das aber nicht dementsprechend Stand heute.
Das heißt also, wenn ich mir so ein iPad kaufe, muss ich mir das selber draufziehen?
Derzeit ist es der einfachste Weg, sich ein iPad zu kaufen, über handhelds.org sich das Image runterzuladen. Und da gibt es eine detaillierte Anleitung, wie das geht und sich das dann zu installieren, ist eine Sache von einer halben Stunde. Und dann hat man links auf dem iPad und es gibt auch eine Anleitung, falls es einem nicht gefällt, wie der Weg dann zurückgeht.
Okay, wird da die Entwicklung auch weiter vorangetrieben? Also ich weiß ja nicht, welche Modelle jetzt gerade aktuell sind. Werden die aktuellen dann immer gleich unterstützt oder wie lange dauert das so im Schnitt?
Also was die Unterstützung aktueller Modelle angeht, das ist derzeit in Arbeit. Also die 1900er und 2200er Serie zum Beispiel, da wird derzeit dran gearbeitet. Wahrscheinlich wird es auch noch dieses Jahr fertig. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was für Hardware drin steckt, welche Treiber verfügbar sind. Also es ist nicht so, dass das Linux sofort, sobald ein neues iPad-Modell auf den Markt kommt, sofort auch unbedingt Linux drauf läuft. Also dann fangen die Leute an, eben die Portierung zu machen und die Anpassung zu machen.
Also HP verkauft jetzt seit neuestem auch mit dem NX 5000, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ein Linux für den Laptop mit. Gleich, aber das wird gleich als Endkunden, also gleich für Endkunden verkauft oder nur für Unternehmen erst?
Also dieses Produkt, das NX 5000, ist ein Produkt, das haben wir in Nordamerika angekündigt. Das ist Stand derzeit noch nicht in Europa verfügbar. Das ist ein Laptop, vorinstalliert mit Linux und kann über die amerikanische HP-Webseite auch so geordert werden. Also es ist auch ein Produkt, das ein Endkunde sich bestellen kann. Also es ist nicht, was wir jetzt nur für Businesskunden anbieten und dann als speziellen Service dann erst Linux drauf installieren, sondern beim Ordern über die Webseite kann man direkt Linux als Betriebssystem auswählen. Dann kommt ein SUSE 9.1 vorinstalliert auf dieser Maschine mit allen Treibern, die notwendig sind, um dieses Gerät zu betreiben.
Und da gibt es dann auch von HP Support, wenn ich jetzt Probleme habe mit Linux oder mit dem Notebook?
Selbstverständlich. Also wir haben eine Partnerschaft seit 1999 schon mit SUSE, wo wir auch Support Agreements haben. Also wenn ein Kunde ein HP-Gerät mit vorinstalliertem Betriebssystem bei HP kauft, bekommt er natürlich auch bei Problemen Support von HP. Das heißt, er ruft an, schildert sein Problem und bekommt genau den gleichen Support, als wenn das jetzt ein Windows XP wäre, was auf dem Gerät laufen würde.
Wo glauben Sie, wird sich Linux oder Linux in HP weiterentwickeln oder wohin, in welche Richtung entwickeln?
Also Linux bei HP spielt ganz einfach eine strategische Rolle. Wir sehen es in verschiedenen Bereichen, egal ob jetzt bei Desktops, bei Servern oder auch bei den Druckern zum Beispiel, wo wir auch Druckertreiber entwickeln und diese dann freigeben. Wir sehen schon Nachfrage im Markt nach Linux auf dem Desktop, die ist aber derzeit noch nicht so stark wie zum Beispiel nach Windows Desktop. Das muss man ganz klar so sehen. Das wird sich entwickeln über die Jahre, wo sich auch Linux natürlich nicht Windows, aber Linux über die Jahre noch ein bisschen hin entwickeln muss und auch die verschiedenen Desktop-Oberflächen da aufholen werden. Also gerade was jetzt hier mit KDE passiert, denke ich mal, ist eine ziemlich interessante Geschichte, was da dann irgendwann in Version 4 noch einkommen wird. Auf der Serverseite sehen wir ganz klar einen Wechsel von proprietären Unix-Systemen, gerade eben derzeit im kleineren Bereich, hin zu Linux. Und wir arbeiten ja selber auch daran, eben dann Linux auf größeren Servern skalierbar zu machen, also Kunden auch wirklich 64 CPU-Systeme oder 128 CPU-Systeme mit Linux einsetzen können, mit dem Standard-Kernel. Also wir gehen nicht hin, wie andere Hardwarehersteller das tun, die so große Systeme anbieten und forken da jetzt den Linux-Kernel, dass es dann eine HP-eigene Version gibt. Also wir arbeiten da, wir sind Mitglied der Community und geben dementsprechend zurück und sind da nicht daran interessiert, dass es jetzt ein HP-Linux gibt. Also das wird immer auf Standards basieren und dementsprechend dauert es halt auch noch ein bisschen.
Gut, dann danke ich Ihnen für dieses Interview.
Danke ebenfalls.
Ja, also wie gesagt, vielleicht habt ihr schon gemerkt, das Interview ist schon etwas her, war noch aus dem letzten Jahr. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben noch einen Beitrag und den spielen wir am besten gleich ab. Es geht um Things OS 4.0, eine auf Debian basierenden Distribution und die wird euch jetzt mal Steini bzw. Franz vorstellen.
Eine einfache Handhabung für Linux-Neueinsteiger, das verspricht SphinxOS von der Firma SmartThink. Die Distribution basiert auf Debian und wurde speziell für den deutschen Sprachraum entwickelt. Verkauft wird die Distribution bei xsoft.de in zwei Versionen. Eine Home-Version für 19,90 Euro und eine Standard für 59,90. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, dass die teurere Crossover Office Standard und Katega Point-to-Play beinhaltet. Die Distribution umfasst insgesamt nur eine CD, bläht sich aber auf der Festplatte zu fast 2 GB auf. Der Distributor verwendet für sein Produkt nur ausgewählte Softwarepakete, wobei schon während der Installation versucht wird, diese für die vorhandene Hardware zu konfigurieren. Besonders gut ist die Integration von Crossover Office gelungen, welche somit Benutzern erlaubt, Word, Excel und all die anderen bekannten Produkte auch unter Linux verwenden zu können. Alles in allem ist SphinxOS eher für den Windows-Nutzer gedacht, der mit seinen geliebten Programmen unter Linux arbeiten will und noch nichts mit Linux zu tun gehabt hat. Das ist ein Beitrag von Franz Seidel, gesprochen von Sebastian Steinhauer.
Tja, und das war's auch dann schon mit dieser Februar-Ausgabe von Radiotux im Jahre 2005. Und ja, ihr habt wahrscheinlich gesehen oder gehört, es wird sich einiges ändern. Wir werden wohl auf einen zweimonatlichen Rhythmus übergehen. Das heißt also, die nächste Sendung wird dann nicht im März sein, sondern erst wieder im April. Und ja, so genau raus, ob das nur alles klappt, wissen wir auch noch nicht. Ihr merkt ja, wir haben immer noch viele Probleme. Angefangen davon, dass wir immer noch auf einen neuen Server ziehen und das alles noch nicht so klappt. Und nun ja, ich möchte euch trotzdem nochmal daran erinnern, geht auf unsere Webseite, vielleicht helft einfach im Wiki mit. Im Wiki kann man jetzt, wenn man sich anmeldet, schön mit reden. Ihr könnt auch einfach Beiträge dort absetzen, wenn ihr meint, ihr wollt sie nicht selber sprechen und wollt auch sonst nichts mit uns zu tun haben, aber diesen Beitrag wollt ihr einfach machen, stellt ihn rein, wird sich sicher jemand finden, der ihn vertont und dann werdet ihr auch bei Radiotux zu hören sein. Oder ihr tragt euch einfach auf eine der Mailinglisten ein, wie gesagt, es gibt eine für freie Redakteure, es gibt eine für einfache Diskussion und es gibt natürlich auch ein Newsletter und so weiter und so fort. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, passt gut auf euch auf. Ich hoffe mal, wir hören uns wieder. An dieser Sendung waren beteiligt Daniel Patey, Franz Seidel, Sebastian Steinhauer, Boris Noll und meiner einer. Ich war der Typ, der wieder mal die Sendung moderieren durfte. Mein Name ist Ingo Ebel und ich hoffe mal, ja, wir hören uns dann bald wieder. Tja, sonst bleibt mir nichts zu sagen. Bis bald. Tja, Leute, so kann's gehen. Da denkt man doch, man hat alles geschafft und hat die Sendung schon abgemischt und dann passiert das. man hat tatsächlich einen Beitrag vergessen. Also das ist mir bis jetzt noch nicht passiert, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Ich habe jetzt nochmal schnell alles ausgepackt hier, nochmal Mikrofon und alles angestöpselt und werde jetzt den letzten Beitrag noch ankündigen. Es ist ein Beitrag von Mario Schröder, gesprochen von Niki, und ja, dann war es das wirklich für diese Sendung. Ciao.
Das LUCAMP 2005 in Wuppertal. Kaum ist das LUCAMP in Flensburg vorbei, laufen die Vorbereitungen für das nächste Jahr schon auf Hochtouren. Was lange geplant war, wird nun endlich wahr. Das LUCAMP kommt ins Tal der Schwebebahn, oder anders ausgedrückt, Tux trifft Huffy. So lautet das Motto für dieses Jahr. Das LUCAMP ist eines der größten nicht kommerziellen Linux-Events in Deutschland. Hier treffen sich Linux-Begeisterte sowohl aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Belgien und anderen Ländern. Am Samstag, den 7. Mai 2005 von 13 bis 17 Uhr sind alle ganz herzlich eingeladen, sich das Ganze aus der Nähe in Wuppertal anzuschauen. Bis zum bitteren Ende nimmt das LUCAMP eure Vorschläge für Vorträge, Workshops und sonstige Aktivitäten gerne entgegen. Jeder Beitrag rund ums Thema GNU Linux ist willkommen. Das LUCAMP lebt vom Mitmachen, auch wenn ihr nur einen kleinen 5-Minuten-Beitrag habt. Projektvorstellungen, nützliche Tipps, was auch immer. Bitte meldet euch. Wir werden versuchen, jeden Tag einen Vortragsblock für solche Mini-Präsentationen zusammenzustellen. Egal, ob euer Vortrag kurz oder lang ist, schickt bitte einfach eine E-Mail-Adresse mit eurem Namen, dem Thema, das ihr behandeln wollt, dem Titel und der ungefähren Dauer an callforpapers@wupluk.org. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal auf unserer Homepage. Und sonst? Wie gesagt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und selbstverständlich halten wir euch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf das LUCAMP in Wuppertal, die Arbeit, die noch vor uns liegt und dass wir euch zahlreich im Mai begrüßen können. Bleibt zu erwarten, ob es dieses Jahr unser Nick schaffen wird, endlich Drink and Track fertigzustellen. Wir dürfen also auf ein spannendes Camp mit einem Workshop von und mit Schrödi zum Thema Radio Tux, wie mache ich ein Radio für Linux-Einsteiger, hoffen. Das war ein Bericht von Mario Schröder, gesprochen von Niki Schmidt.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxforus.de.